Konrad Straub wird uns heute Morgen die Predigt halten und er hat seine Predigt überschrieben mit der Überschrift Gottes verbrauchter Prophet. Und wir lesen dazu aus dem Buch der ersten Könige die Verse, Könige 13, die Verse 1 bis 10. Und siehe, ein Mann Gottes kam von Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel, während Jerobeam noch auf dem Altar stand und opferte. Und er rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sprach, Altar, Altar, so spricht der Herr. Siehe, es wird ein Sohn dem Hause David geboren werden mit Namen Josia. Der wird auf dir schlachten, die Priester der Höhen, die auf dir opfern und wird Menschengebein auf dir verbrennen. Und er gab an dem Tag ein Wunderzeichen und sprach, das ist das Zeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird bersten und die Asche verschüttet werden, die darauf ist. Als aber der König das Wort von dem Mann Gottes hörte, der gegen den Altar in Bethel rief, streckte er seine Hand aus auf dem Altar und sprach, greift ihn. Und seine Hand verdorrte, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen. Und der Altar barst, und die Asche wurde verschüttet vom Altar nach dem Wunderzeichen, das der Mann Gottes gegeben hatte auf das Wort des Herrn hin. Und der König hob an und sprach zu dem Mann Gottes, flehe doch den Herrn, deinen Gott, an und bitte für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Da flehte der Mann Gottes den Herrn an, und der König konnte seine Hand wieder an sich ziehen, und sie wurde, wie sie vorher war. Und der König redete mit dem Mann Gottes, komm mit mir heim und labe dich, ich will dir ein Geschenk geben. Aber der Mann Gottes sprach zum König, wenn du mir auch die Hälfte deiner Habe geben wolltest, so käme ich doch nicht mit dir, denn ich will an diesem Ort kein Brot essen noch Wasser trinken, denn das ist mir geboten durch des Herrn Wort. Du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken und nicht den Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Und er ging einen anderen Weg und nicht wieder den Weg, den er nach Bethel gekommen war. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie bitten, aufzustehen. Lieber Vater, im Namen Jesu dürfen wir auch an diesem Sonntagmorgen miteinander vor dir sein. Danken dir dafür, dass wir vor dir stehen als deine Gemeinde, dass wir dich ehren und dich anbeten dürfen als unseren Gott, als den Ewigen, als unseren Herrn und Erlöser. Dass wir durch dich, Jesus Christus, einen freien Zugang haben zum ewigen, allmächtigen, unvergleichlichen Gott und Vater. Danke für dieses große Geschenk auch an diesem Morgen. Und du bist heute Morgen vor uns, unter uns, hinter uns, umgibst uns von allen Seiten. Du streckst deine heilenden und segnenden Hände nach uns aus, besonders nach denen, die auf dich warten, die in Dunkelheit, in Not, in mancher Schwachheit stehen. Danke, dass du jeden von uns kennst und siehst und dass du auch jedem nachgehst und für jeden ein Wort hast. Und so rechnen wir nun mit deiner Gegenwart, mit deinem Reden, mit deinem Handeln an uns. Du weißt, was nötig ist. Du weißt, wo wir voll Dank und Anbetung zu dir kommen. Du weißt aber auch um manch eine verborgene Not und Verzweiflung. Du weißt, was wir nötig haben für die nächsten Schritte. Und darum bitten wir dich. Danke, dass du gegenwärtig bist in deiner Güte und Freundlichkeit, dass du gekommen bist, um zu suchen und selig zu machen, dass du auch besonders die Geringsten nicht übersiehst, auch uns nicht, sondern für uns jetzt da bist. Wir danken dir für dein Wort, bitten dich, dass du Konrad Straub leitest und segnest im Reden und uns im Hören. Bitten dich auch für die Kinder in unserem Haus, dass du unter ihnen bist, die Mitarbeiter segnest und sie dein Wort weitersagen können. Ach, nimm das arme Lob auf Erden, mein Gott, in allen Gnaden hin. Im Himmel soll es besser werden, wenn ich bei deinen Engeln bin. Da sing ich dir im höheren Chor viel tausend Halleluja vor. Amen.
Wir haben hier so ein kleines Podest. Das ist dazu da, dass der Mann, der hier spricht, erhöht wird. Und wir haben es heute auch mit einem Mann zu tun, der genau dieses Problem hatte. Der hat sich ständig erhöht. Und das war der König Jerobeam, den wir vor uns haben. Mich hat übrigens, ich bin angesprochen worden, dass man so einen komischen Titel verwenden kann für so einen Text, Gottes verbrauchte Prophet. Doch, das gibt es, wir sind verbraucht. Und ich glaube, dass eigentlich jeder Gläubige im Leben immer wieder Phasen hat, wo er spürt, er ist verbraucht. Er lebt nur noch von dem, was da gewesen ist, also vom Abgestandenen. Und Gott ist ein Gott, der lebendig ist, der gegenwärtig ist und der ist sehr empfindlich, wenn wir vom Abgestandenen leben. Und wir haben es heute mit diesem Thema zu tun. So, wir haben ja den Text jetzt gehört. Jerobeam ist ein König, der Gott opfert, aber sich selbst dabei meint. Nicht, das ist ein uraltes Problem. Wir sagen Gott ja, aber ich auch. Wir sagen das nicht, aber wir verhalten uns entsprechend. Und wir sind dann nicht mehr sensibel im Blick auf dieses Problem. Unsere alte Seele will sich eben immer wieder zur Geltung bringen. Die dringt hervor. Und ich will ganz ehrlich sagen, solange ich lebe, habe ich mit diesem Problem zu tun. Was bin ich heute vor dem Spiegel gestanden und habe meine Krawatte zurechtgemacht? Es kann doch sein, meine Frau ruft extra noch an und sagt, denk doch dran, dass dein Hemd sauber ist und dass deine Krawatte sitzt. So sind wir, so sind wir. Also unsere Seele, unsere alte Seele, die will sich einfach immer zur Geltung bringen. Und dazu hat sie immer den gleichen Trick auf Lager, die alte Seele. Sie macht auf fromm. Sie gleicht sich an. So, und Jerobeam ist genauso ein zwiespältiger König. Jetzt mal übersetzt in die damalige Zeit. Er hat Israels Gottesdienste reformiert, aber er hat das so getan, dass alle ihn bewunderten dabei. Also was er damals reformiert hat, erneuert hat, das war nicht alles schlecht. Aber er hat eben sich selbst eigentlich im Mittelpunkt gesehen und nicht den lebendigen Gott, für den er ja da war und als König da war. So dass eben, das hat er so gemacht, dass alle ihn bewunderten, wie er da steht, nicht wahr, auf seinem Altar, wie wir es gehört haben, wie mutig und wie ursprünglich und wie originell er da steht. Er baute sich extra einen Höhenaltar. Das war Gott immer ein bisschen im Weg, weil Israel wollte ja, dass alle da sehen, was für einen Gott sie haben, aber eben auch, um sich selbst groß zu machen. Das ist so tief in uns Menschen drin. Solange ich lebe, habe ich mit diesem Problem auch zu tun. Er baute sich einen Höhenaltar, damit alle umliegenden Orte ihn bewundern konnten. Und dabei hat er eigenmächtig Priester eingesetzt. In Israel durfte eigentlich nur die Leviten waren dazu berufen, Priester zu sein, aber das hat ihn nicht gestört. Er hat dann da eigenmächtig Priester eingesetzt, wie er gerade wollte. Und vor allen Dingen hat er sich selbst auch als Priester eingesetzt, damit eben die Leute ihn sozusagen als Mittelpunkt des Volkes sahen. Also nun müssen wir uns das vorstellen, so stand er da auf seinem Altar, der große Priester, König Gottes auf seinem Altar, nicht wahr, auf seinem eigenen Denkmal, wenn wir so wollen. Das ist ein Bild für unsere Seele. Sie präsentiert sich im Priestergewand und sie stiehlt Gott die Ehre. Ich sage dir, das ist etwas vom ganz perfiden, was wir im Glauben tun können, wenn wir Gott die Ehre stehlen. Aber Gott hat vorgesorgt. Gott kennt ja die Herzen und Gott hat schon lange gesehen, wie das Herz dieses Jerobeam war. Jerobeam hat sich eben auf diesem Altar präsentiert und da drängt sich ein Fremder aus Juda. Also wir sind jetzt in Israel, das passiert in Israel, was wir jetzt miteinander durchdenken. Und jetzt kommt ein Prophet von Juda, den Gott berufen hat, hierher zu kommen, nach Israel. Da drängt sich also der durch die Reihen und zeigt auf den König, wie der da auf dem Altar steht und sagt, ruft in die Menge hinein, bald werden auf diesem Altar Menschengebeine geopfert werden, verbrannt werden. Und dann sagt er, das ist das Zeichen, dass Gott jetzt redet. Gleich wird der Altar auseinanderbrechen. Und der König, der da auf dem Altar steht, der ruft zornig zurück und sagt, nehmt diesen Mann fest. Und da bricht in diesem Augenblick der Altar auseinander, platzt auseinander. Und der Arm des Königs kann er nicht mehr an sich ziehen. Der König ist vor aller Augen entlarvt, vor dem Volk, das da versammelt ist. Und jetzt fleht er mit seinem Arm, die Muskeln lassen nicht mehr zu, dass er den Arm zurückziehen kann. Jetzt fleht er zu diesem Propheten und sagt, rede du mit Gott, damit ich meinen Arm wieder zurückziehen kann. Also wir merken, der ist jetzt völlig, völlig entlarvt vor allem Volk. Und das tut dann der Prophet, der redet mit Gott und Gott erlaubt ihm wieder und die Muskeln spielen nicht mehr verrückt, er kann also den Arm wieder zurückziehen. Und der Fremde zieht seines Weges. Das ist ein Hinweis an alle, die gerne Könige und Propheten sein wollen. Unsere alte Seele gehört in den Tod. So sagt es das Neue Testament, und nicht ins Priestergewand. Der fremde Prophet nimmt das Reden Gottes heilig ernst. Er macht sich also unbeirrt auf den Rückweg, ohne ein Geschenk des Königs anzunehmen, wie es ihm Gott gesagt hat, ohne Anerkennung der Masse, ohne die alte Straße zu nehmen, genauso wie Gott es gesagt hat. Er nimmt das sehr, sehr ernst. Das wäre jetzt eine runde Geschichte, wenn nicht noch ein anderer ins Spiel käme. Es heißt dann weiter, es wohnte aber ein alter Prophet in Bethel, also an dem Ort, wo das geschieht. Und zu dem kamen seine Söhne und erzählten ihm alles, was der Mann Gottes getan hatte an diesem Tag in Bethel. Und ihr Vater sprach zu ihnen, wo ist der Weg, den er gezogen ist? Und seine Söhne zeigten ihm den Weg und der Mann Gottes, wo der Mann Gottes hingezogen war. Also, wir sehen daraus, wie muss jetzt den alten Propheten das getroffen haben, der da in Israel wohnte, offensichtlich ein bisschen im Abstellgeleise war, als seine Söhne kamen und ihm berichteten, ihm gesagt haben, Papa, da kam einer von Juda. Und das war ein Prophet, genau wie du, Papa. Und was dieser Mann erlebt hat, was der Mann für ein Charisma hatte, Papa, das hättest du sehen sollen. Warum kommt dieser Fremde aus Juda daher? Und der Papa steht da, hört sich das von seinen Söhnen an. Er war ganz offensichtlich nicht dabei, hört sich das an und fragt sich natürlich, warum hat jetzt Gott einen Propheten aus Juda geholt, wo er doch weiß, dass ich da bin? Ich bin doch der Prophet Gottes. Und ich habe doch früher das Volk immer wieder auch dem Volk geholfen durch meine prophetischen Aussagen. Warum holt jetzt Gott einen Fremden ohne Rücksprache mit mir? Warum? Das quält jetzt den Vater, als ihm die Söhne das erzählt haben. Und plötzlich bricht in diesem alten Propheten eine tiefe, schmerzhafte Krise hervor. Er merkt, er war verbraucht und er hat nichts getan. Er hat einfach ganz offensichtlich von dem gelebt, was früher einmal war, hat das immer wieder, jetzt bildlich gesprochen, aufgewärmt, hat sich aber nie die Mühe gemacht, immer wieder unmittelbar mit Gott im Blick auf sein prophetisches Amt in Verbindung zu bleiben. Ich habe Gott mein Leben lang gedient und für Bethel war ich doch immer zuständig. Was ist denn jetzt los? Ich will dir sagen, ich kann diesen Propheten, diesen alten Propheten von meiner Konstellation her sehr gut verstehen. Sehr gut. Ich bin nicht besser als dieser alte Prophet. Ich will dir ein Beispiel sagen. Ich weiß das noch, als ich Konfirmand war. Mein Vater war Pfarrer und hat dann hat er ja seine Konfirmanden gehabt und da ging das alles ganz normal zu, unauffällig, wie das in anderen Gemeinden auch war. Und da ist dann in seine Gemeinde, sind zwei Evangelisten gekommen. Und die haben in der Gemeinde, in seiner Gemeinde gesprochen und da sind dann Leute, die also zu seiner Gemeinde gehörten, auch Konfirmanden, sind zum Glauben gekommen. Und dann haben die Menschen dann gefragt, ja, wie ist denn das, warum ist unser Konfirmandenunterricht immer so langweilig gewesen? Jetzt kommen da zwei daher, die haben das Evangelium viel interessanter und viel relevanter verkündigt, als wir das von unserem Pfarrer gehört haben. Ich weiß noch, wie mein Vater gelitten hat. Ich habe das damals schon gespürt. Natürlich war mein Vater, hat auch gemerkt, dass das echt war und hat das ja nicht bekämpft und so, und im Gegenteil. Aber er hat gelitten unter dieser Tatsache. Also das geht ganz schnell in uns hinein und wenn wir hier nicht eine Empfindsamkeit haben, dann kann das unser Leben immer und immer und immer wieder in zerstörender Weise begleiten. Also so ist das hier. Alle freuen sich über diesen Riesenerfolg. Nur der zurückgestellte Prophet, der nicht. Wie gedemütigt muss er sich jetzt vorkommen, wenn er überall die Leute tuscheln hört, was ist denn mit unserem Propheten? Warum hat der keine Vollmacht? Dann heißt es weiter, der alte Prophet aber sprach zu seinen Söhnen, sattelt mir den Esel. Und als sie ihm den Esel gesattelt hatten, da ritt der Mann dem Propheten nach. Das ist ein Bild, ein gekränkter und gedemütigter Prophet reitet auf seinem Esel hinter seinem Konkurrenten nach, tief verletzt in seiner Seele. Ich frage mich, wie viele solcher Propheten hat Gott in seinen Diensten? Gekränkte Gemeindeglieder, unversöhnte Leiter und verwundete Pastoren. In ihren schlaflosen Nächten reiten sie immerzu hinter ihren Konkurrenten her. Manche wirklich, dass sie das wirklich in Gedanken durchdenken. Bei manchen ist es einfach so latent vorhanden. Ich war mit 1000 Stichwunden im Herzen. Warum redet Gott nicht durch mich, sondern durch meine Konkurrenten? Und der alte Prophet, der fand ihn unter einer Eiche sitzen und sprach zu ihm, Bist du der Mann Gottes, der von Juda gekommen ist? Und er sprach, ja. Und er sprach zu ihm, komm mit mir heim und iss Brot mit mir. Er aber sprach, ich kann nicht mit dir umkehren, auch nicht Brot essen und Wasser trinken, denn mir ist es verboten worden an diesem Ort durch das Wort des Herrn. Also stellen wir uns das einfach ein bisschen bildhaft vor. Da sitzt also dieser junge Prophet unter der Eiche, ruht sich wahrscheinlich aus, sitzt da und jetzt kommt dieser Alte auf den zu. Sieht, wie der da sitzt, gehorsam dem Befehl Gottes, keine Geschenke zu nehmen, kein Brot essen, kein Wasser trinken, nicht denselben Rückweg nehmen. Und konsequent antwortet er auch so seinem Kollegen und sagt, Gott hat mir das gesagt. Bruder, ich darf nicht, tut mir leid, ein andermal, aber diesmal nicht. Und wieder, wie tief muss diese konsequente Haltung dieses jungen Propheten, den Alten, der vom Abgestandenen lebt, getroffen haben? Warum bin ich nicht konsequenter gewesen im Leben? Das ist ja seine tiefe Frage, die da in ihm sitzt. Was war eigentlich die ganze Zeit mit mir los? Jetzt spürt er ganz tief in sich die Antwort, die er ständig verdrängt hat, die eigentlich die Antwort ist auf sein Urproblem, dass er nicht mehr in der Gegenwart Gottes immer wieder sich beschenken ließ, immer wieder neu sich orientieren ließ in seinem prophetischen Auftrag, sondern dass er eben ständig nur noch vom Alten her sich inspirieren ließ, wenn überhaupt das Wort inspirieren noch stimmig ist. Also furchtbar, wenn ein sensitiver Mensch so die Wahrheit über sich erfahren muss, das schmerzt. Alle sehen dich jetzt, alle hören dich jetzt, alle wissen, wie ohnmächtig und substanzlos du bist. Und da meldet sich dann eben die alte Seele, nicht wahr? Du musst was tun. Du musst jetzt dich wieder neu ins Gespräch hineinbringen. Das ist dann die Sprache der gekränkten Seele, die überleben will. Und wie rettet sich jetzt diese gekränkte Seele? Ganz einfach, wie wir sagten, sie macht auf fromm. Bevor deine Seele stirbt, wird sie fromm. Er sprach zu ihm, hör zu, ich bin auch ein Prophet wie du. Und ein Engel hat zu mir geredet, auf das Wort des Herrn hin. Führe ihn wieder mit dir heim, dass er Brot esse und Wasser trinke. Und dann heißt es, er belog ihn aber. Es ist erschütternd, das konsequente Verhalten seines jungen Kollegen kann der Alte einfach nicht mehr begreifen. Der weltliche König, nicht der Jerobeam, der hat ihn begriffen. Der hat das sich gemerkt, der konnte da nicht mehr ausweichen. Aber dieser alte Kollege, der es ja erst recht hätte wissen müssen, der hat es nicht begriffen. Jetzt bricht eine seltsame Lüge aus dem alten Gottesmann heraus. Er sagt, hör zu, ich bin auch ein Prophet wie du und ich habe die allerneueste Botschaft von Gott für dich bekommen. Stärke dich, trink etwas Wein, reite mit mir zurück. Und da ist doch die Frage, wenn wir das so lesen, ja, wie kommt dieser Prophet Gottes, denn das war ja ein echter Prophet Gottes mal gewesen, wie kommt dieser echte Prophet, den er einmal gewesen ist, jetzt dazu, so einen Stuss zu reden? Und ich will dir sagen, warum. Ich will dir sagen, er kann nicht mehr anders in seiner Situation, wenn er nicht auf Gott hört. Er hat das Verständnis für die echte Prophetie verloren. Das Verständnis für seine eigene Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Er weiß nicht mehr, wie wirkliche Prophetie ist, weil er so lange nur noch vom Abgestandenen gelebt hat. Weil Gott seit Jahren nicht mehr zu ihm geredet hat, kann er sich auch nicht mehr vorstellen, wie das ist, wenn Gott redet. Ich bin doch hier der Spezialist. Wenn einer weiß, wie Gott redet, hör zu, dann bin ich es, denkt der Alte. Er hält sein seelisches Predigen für normal. Er merkt nicht mehr den Unterschied zwischen der echten Eingabe Gottes und dem seelischen Predigen, manchmal nachplappern, das einfach eben so über die Lippen kommt. Und bei ihm geht das so weit, bei diesem alten Propheten, dass eine direkte, massive Lüge daraus entsteht. Also nichts macht Gottes Wort so kraftlos wie das schnelle Daherreden, weil man das Schweigen Gottes nicht mehr aushalten kann. Also man will es überbrücken, man überbrückt es. Man hat gelernt, da wo Gott eigentlich reden soll, und weil man nicht mehr auf Gott hört, hört man ja Gott auch nicht mehr, dass man das einfach ständig mit dem überbrückt, was man weiß. Und da kann man auch ganz schnell Bibelverse zitieren, die einfach so über die Lippen kommen, nicht wahr? Das ist dann nicht Gottes Wort. Gottes Wort ist immer dann, wenn sein Wort, das ich vor mir habe in der Schrift, wenn dieses Schriftwort an die richtige Adresse kommt, dann ist das Gottes lebendiges Wort durch den Heiligen Geist bevollmächtigt. Und das hat er nicht mehr verstanden. Wir haben dann das seelische Reden und halten das seelische Reden für ganz normal. Und du musst wissen, immer wenn Gott eine Weile nicht redet, ist das die Stunde der Seele. Sie predigt dann ihr eigenes Programm. Meistens auch ihr eigenes Softie-Programm. Genauso hatte der alte Prophet in Bethel gepredigt, nur im Grunde genommen, um sein Gesicht zu wahren, um seinen Stand zu retten. Also wie unglaublich schnell predigt es aus uns heraus, wenn das geistgewirkte Leben, das unmittelbar durch den Heiligen Geist kommt, wenn das fehlt. Und dann heißt es, er führte ihn wieder zurück, dass er Brot aß und Wasser trank in seinem Hause. Da fragst du dich, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Dem König hat der junge Prophet dermaßen tapfer und klar widerstanden. Vor aller Menge hat er dem König die Stirn geboten. Und hier von seinem Kollegen, der ja weiß oder mal wusste, was Prophet ist, lässt er sich verführen. Nicht durch Ungehorsam. Zweimal hat er seinem alten Kollegen gesagt, ich darf nicht. Gott hat es mir verboten. Es geschieht durch einen Propheten ohne prophetischen Auftrag. Es ist unheimlich. Unheimlich. Tragische Propheten, nicht wahr, Brüder ohne geistlichen Auftrag. Übertreib nicht, mein Junge, ich kenne mich aus, ich war in der Prophetenschule, ich weiß, wie das ist. Wenn einer weiß, wie das ist, ich bin ein alter Mann, dann bin ich es. Und das Tragische ist, der alte Prophet, der glaubt es ja selber. Die Verführung kommt aus dem Denken, mein auftragloser Zustand ist ja normal. Nicht die Welt und nicht der Götterkult oder der Ungehorsam hat hier Gottes Stimme ausgelöscht, zum Schweigen gebracht. Es ist derselbe Mann, der in Israel einmal die Stimme Gottes war. Jetzt aber ist er gekommen, um Gottes Stimme auszulöschen. Und es ist ihm gelungen. Wir sehen, welch ein Unheil kann unsere Seele anrichten, wenn sie einfach daher predigt, daher redet, um die eigene Betroffenheit zu überbrücken und Gottes Geist, Gottes lebendige Gegenwart damit zum Schweigen bringt. Und als sie zu Tische saßen, jetzt die beiden Propheten, der Alte und der Junge, als sie zu Tische saßen, da kam das Wort des Herrn zu dem Propheten, der ihn zurückgeführt hatte, also jetzt zum alten Propheten. Jetzt spricht Gott wieder zum alten Propheten. Da kam die Stimme zu dem Propheten, der ihn zurückgeführt hatte. Und er rief dem Mann Gottes zu, der von Juda gekommen ist. Du musst dir vorstellen, die sitzen jetzt beim Abendessen, sitzen einander gegenüber bei Kerzenschein. Und jetzt ruft der in dieses Wohnzimmer hinein. Das, was Gott ihm plötzlich sagt, nachdem er jahrzehntelang Gott nicht mehr gehört hat. Und er sagte, so spricht der Herr, weil du dem Mund des Herrn ungehorsam gewesen bist, also mit anderen Worten, auf mich gehört hast, und nicht gehalten hast das Gebot, das dir der Herr, dein Gott, geboten hat, so soll dein Leichnam nicht in deine Väter Grab kommen. Ich sagte, wie muss das diesen alten Propheten getroffen haben? Nicht wahr? Der muss zusammengebrochen sein von seiner eigenen Prophetie, die ihm Gott gab. Also ich stelle mir vor, dass ein gespenstisches Abendessen gewesen von den beiden. Da sitzen die beiden bei Kerzenlicht einander gegenüber, nicht wahr, tauschen sich vielleicht erst einmal aus, haben sich ausgetauscht miteinander, und mitten in dieses Abendessen, das die beiden hatten, da kommt, ist diese lebendige Prophetie wieder da. Gott ist wieder da und fängt wieder an, im Alten zu reden. Diesmal aber mit ganz großem Ernst für ihn selber. Gott macht jetzt das wahr, was er einmal dem Jeremia gesagt hat. Ich glaube, ich habe hier schon mal über dieses Wort gepredigt. Da heißt es in Jeremia 23, da sagt Gott, siehe zum Jeremia, und Jeremia sagt es dann weiter, siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die mein Wort stehlen, die ihr eigenes Wort führen und sprechen, der Herr hat es gesagt. Das ist genau die Situation, die wir hier haben. Unheimlich, wie jetzt der Herr sein gestohlenes Wort ahndet. Plötzlich weiß der Alte wieder, was wirkliche, lebendige Prophetie ist. Er ist darüber so erschüttert, dass er mitten in dieses Abendessen das gerufen hat. Du musst sterben, weil ich dir eigenmächtig gepredigt habe. Weil du auf mich gehört hast, deswegen musst du sterben. Ich weiß nicht, da wird sich jetzt mancher fragen, wenn er zugehört hat und das sich vergegenwärtigt hat, warum muss er dann sterben? Warum muss dieser unschuldige Mann sterben? Er ist doch der Schuldige, der Alte. Ich kann dir sagen, warum. Es ist tausendmal schwerer, mit so etwas zu leben, mit dem jetzt der Alte leben muss, als der Junge, der stirbt. Da sitzen jetzt diese beiden Propheten schweigend am Tisch. Der eine: Ich weiß, ich werde jetzt sterben. Und der andere: Ich weiß, ich habe sein Sterben verursacht. Da sitzen sie im Kerzenschein und das fröhliche Mahl ist zu Ende. Da wird eine ganz große Stille gewesen sein zwischen den beiden, der Elite Israels. Und nachdem die beiden gegessen und getrunken hatten, da sattelte man den Esel für ihn, den Esel des Propheten, der ihn zurückgeführt hatte. Also der Alte gibt ihm offenbar jetzt den Esel. Und als der junge Prophet seines Weges zog, da fand ihn ein Löwe auf dem Wege und tötete ihn. Und sein Leichnam blieb auf dem Wege liegen und der Esel stand neben ihm und der Löwe stand neben dem Leichnam. Und als Leute vorübergingen, sahen sie den Leichnam auf dem Wege liegen und den Löwen bei dem Leichnam stehen und kamen und sagten es in der Stadt, in der der alte Prophet wohnte. Das ist ein ganz merkwürdiges Gericht Gottes. Da liegt jetzt der Leichnam des jungen Propheten auf dem Weg nach Juda. Und überall kommen die Leute, wir müssen uns ja vorstellen, also da ist Juda und Israel, das waren ja damals zwei getrennte Ländereien. Und auf dem Übergang, da passiert das. Da liegt jetzt der Leichnam und da ist der Esel neben dem Leichnam, wo er geritten ist, und der bleibt da stehen. Und gegenüber ist der Löwe, der da gekommen ist und ihn getötet hat, und der bleibt da stehen. Und die Leute kommen und bilden jetzt solche Grüppchen, nicht wahr, und sagen: Was ist denn da los? Ja, da sind ja die Naturgesetze nicht mehr aktuell. Da geht es ja nicht mehr mit rechten Dingen zu. Was machen wir denn da? Und dann kommen sie natürlich auf den Gedanken: Ja, wir müssen unseren alten Propheten holen. Der weiß Bescheid, vielleicht kann der uns das noch erklären. Und dann kommen sie wahrscheinlich und sagen es ihm, oder sicher, die sind dann gekommen und haben das gesagt, haben gesagt, zwischen Juda und Israel, da sind die Naturgesetze los, die funktionieren nicht mehr. Da ist der Löwe, der frisst weder den Leichnam noch den Esel und der Esel steht immer da. Und als der Alte das hört, da sagt er: Es ist der Mann Gottes, der dem Mund des Herrn ungehorsam gewesen ist. Der weiß also sofort Bescheid. Der weiß, dieses Panoptikum, das da auf der Straße ist, das wird der Herr nicht eher freigeben können, als bis der wirklich Schuldige am Lokaltermin erscheint. Und er sprach zu seinen Söhnen, der Alte sprach zu seinen Söhnen, jetzt zum zweiten Mal: Sattelt mir den Esel. Und als sie ihm den Esel gesattelt hatten, da zog er hin, fand den Leichnam auf dem Wege liegen und den Esel und den Löwen neben dem Leichnam stehen. Da hat sich also nichts verändert. Da sind Stunden vergangen und nichts hat sich geändert. Der Löwe bleibt und der Esel bleibt. Bis zuletzt haben sie Wache gehalten, unbeweglich. Als wollten sie sagen: Rührt ja nicht diese toten Gebeine an. Die dürfen nicht auf dem Altar verbrannt werden, so wie dieser Prophet das da gesagt hat, als er vor dem Jerobeam stand. So wie es Gott prophezeit hat. Das ist eine Wegsperre, die Gott verheißen hat, bis zur Klärung der Dinge. Der Herr tut das ja gelegentlich, das kann man auch im Alten Testament sehen. Der Herr tut das gelegentlich. Er lässt solche heiligen Wegsperren errichten, bis die Schuldigen beim Lokaltermin erscheinen. Also, ich könnte jetzt Beispiel sagen, Ägypten. Ägypten, als die, diese große Nahrungssperre war, die war unter dem Josef, da ist ja das auch passiert, nicht wahr? Die Brüder, die den Josef, ihren Jüngsten dermaßen bösartig da, erst wollten sie ihn sogar töten und dann verkauft haben nach Ägypten, nicht wahr? Da ist ja eine ganz schlimme offene Rechnung noch da. Und da hat Gott eine Wegsperre errichtet, indem er eine Hungersnot geschickt hat für Jahre und dann bis endlich die Schuldigen an dem Tatort erschienen sind. Nicht wahr? Wir kennen ja die Geschichte. Das ist auch so eine Wegsperre dort gewesen. Oder im noch größeren Bereich, so wird auch ganz Israel es einmal so eine Wegsperre erleben. Gott hatte eine 2000-jährige Wegsperre über Israel beschlossen. Aber bald wird sein Volk voller Propheten am Ölberg erscheinen, zum Lokaltermin Gottes. Und dann wird ein ganz, ganz tiefes und großes Weinen über das Volk kommen. So sagt es ja die Bibel. Es ist auch so, das ist eine jahrtausendgroße Wegsperre. Das nur mal nebenbei, es gibt noch andere solche Beispiele. Also es heißt dann zum Schluss, der Löwe hatte nichts gefressen von dem Leichnam und der Esel hat und den Esel nicht zerrissen, so heißt es hier. Eine Hindeutung ist das auf Jesus, der Löwe von Juda und auf den Esel, mit dem dann Jesus eben eingeritten ist in Jerusalem. Auch Jesus wird dann in seiner Unschuld zu Tode kommen. Gott hat auch ihn, Jesus, zur Sünde gemacht, so wie hier beispielhaft den Propheten, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit haben. Und da hob der Prophet den Leichnam des Mannes Gottes auf und legte ihn auf den Esel und brachte ihn zurück und kam in seine Stadt, um die Totenklage zu halten. Und er legte den Leichnam in sein eigenes Grab. Es war der Mann, der für ihn gestorben ist. Und mit dieser Hypothek muss er jetzt leben. Kannst du dir vorstellen? Das ist doch tausendmal schlimmer als der junge Prophet, der dann gestorben ist. An seiner Stelle liegt er jetzt in seinem Grab. Und sie hielten die Totenklage, heißt es hier. Und da wird die Totenklage wird sogar beschrieben mit zwei Worten. Ach, Bruder. Das ist die kürzeste Beerdigung, die ich je gehört habe. Und als sie ihn begraben hatten, sprach er zu seinen Söhnen, wenn ich sterbe, so begrabt mich in dem Grabe, in dem der Mann Gottes begraben ist, und legt mein Gebein neben sein Gebein. Also was muss das für den alten Propheten für ein Empfinden, für ein Gefühl gewesen sein, als sie den jungen Propheten in sein Grab legten und er nur noch sagen konnte, ach Bruder, ach, ach Bruder. Aber Gottes Prophetie hat scheiden müssen, hat zeichenhaft hier trennen müssen von seiner, zwischen der frommen Seele, zwischen seiner frommen Seele und Gottes echter Prophetie, die jetzt im Grabe liegt. Zwischen seiner Eigenmächtigkeit und der wahrhaftigen Berufung Gottes. Zwischen dem alten Propheten, der vom Abgestandenen gelebt hat, und dem jungen Propheten. Tut einem unendlich leid, dieser alte Mann. Ich muss noch einmal sagen, Ich kann den so verstehen, ich bin ja wirklich nicht besser als der. Aber Gott hat hier ein Zeichen gesetzt, dass wir das ganz ernst nehmen, dieses Thema. So eine Scheidung zwischen Seele und Geist wird es einmal geben. Das wird einmal, ich bin fest überzeugt, in den nächsten Jahren, höchstens noch Jahrzehnten, wird das einmal durch unsere Gemeinden gehen. Bevor dann eben die Posaune Gottes erklingt. Und dann heißt es, aber nach diesem Geschehen, jetzt gehen wir wieder zurück zum Anfang, zum Jerobeam. Nach diesem Geschehen kehrte Jerobeam nicht um von seinem bösen Wege, sondern bestellte weiter Priester für die Höhen aus allem Volk. Also das heißt, dieser Jerobeam, der ganz tief erschüttert war im Augenblick, hat nachher wieder auf dem alten Geleise weitergemacht. Denn der Jerobeam hat zwar auf einer ganz anderen Ebene, aber im Grunde das gleiche Problem gehabt wie der alte Prophet. Ich bin sicher, dass der alte Prophet eine ganz, ganz tiefe, nachher, das steht nicht in der Bibel, aber ich bin sicher, nachher eine ganz tiefe Abhängigkeit von Gott hat, eine ganz tiefe Sehnsucht hatte, diesen jungen Propheten noch wieder zu sehen. Also wie unbelehrbar ist doch unsere Seele. Jerobeam machte immer weiter mit seinen Altären. Und auch in uns erobert die gekränkte Seele immer wieder neu ihren Platz. Wer sensitiv ist mit sich selbst, und ich hoffe, dass ich das bin, der merkt, wie groß die Gefahr ist. Ich habe doch gemerkt, schon allein hier, wenn ich hier stehe, jetzt da stehe, als ich zu Hause war, wie ich ringen musste, dass ich sage, Herr, ich will mich vergessen, Es geht um dich, und ich will das wirklich, dass es nur um dich geht. Wie schwer mir das fällt. Also wenn du sagst, ich will mich ganz festhalten an das, ich will das ganz ernst nehmen, dann sage ich dir eines: Jesus hat einmal gesagt, wer so klein und demütig sein kann, wie ein Kind, der ist wahrhaft groß im Reiche Gottes. Da brauche ich nicht mehr zu sagen.
Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Und du weißt, wie es uns getroffen und angesprochen hat. Du hast uns auch heute Morgen einen Spiegel vorgehalten. Du weißt, wie wir ticken. Du weißt, was wir denken, was unser Sinnen ist. Du kennst unsere Seele, was aus uns herauskommt, auch unsere fromme Seele. Und ich möchte dich bitten, dass wir das lernen. Lernen zu unterscheiden, was aus uns kommt, aus unserer Seele, wo wir unsere Seele nur fromm anstreichen, und was von dir und aus dir kommt. Ich möchte dich bitten, dass du wirkst in uns durch deinen Geist, dass dein Geist die Herrschaft auch über unsere Seele gewinnt, immer wieder neu. Du weißt um das Spannungsfeld, in das wir dir hier im Glauben hineingestellt sind als deine Kinder. Mach uns da wach und sensibel, auf das zu hören, was von dir kommt. Und schenke uns ein gehorsames, ein demütiges Herz, so wie wir es gehört haben. Danke, dass du das in uns bewirken kannst und bewirken wirst. Danke, dass du mit uns zum Ziel kommst und mit deiner ganzen Schöpfung zum Ziel kommst. Danke für Zeiten, wo du zu uns sprichst in ganz besonderer Weise. Und lass uns auch aushalten, wenn wir dich einmal eine Zeit lang nicht hören. Dass wir das nicht aus uns heraus überbrücken, sondern nach dir fragen, nach dir rufen. Danke, dass du uns hörst. Danke, dass deine Gnade, deine Güte, deine Barmherzigkeit kein Ende hat. Amen.